Ja, ich begrüße euch zur inzwischen 52. Sendung von Radio Island. Im ersten Teil der Sendung geht es um das Thema Popfeminismus. Da haben wir einige Protagonistinnen interviewt und daraus einen Beitrag gebastelt. Und im Anschluss gibt es dann noch ein kleines Interview mit dem Rock am Kreuz on Tour in Reutnitz. Ja, das Thema Feminismus wird ja inzwischen nicht mehr nur mit Alice Schwarzer in Verbindung gebracht. Also mit den zuletzt erschienenen Büchern Hot Topic oder Wir Alpha-Mädchen kam durchaus Bewegung in diesen Diskurs. Wer jetzt genau die neuen Feministinnen sind und wofür sie stehen, darum dreht sich der nun folgende Beitrag.
Die Geschichte des Feminismus wird zumeist anhand dreier Wellen beschrieben. Die erste Welle als Frauenbewegung von der Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, die vornehmlich für bürgerliche und politische Rechte wie das Frauenwahlrecht kämpfte. Die zweite Welle, zeitlich ab den 50er Jahren verortet, speiste vor allem aus der Neuen Linken und der Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikanerinnen in den Vereinigten Staaten. In den 90er Jahren formierte sich in den USA der sogenannte Third Wave Feminism, der sich zwar an den zumeist unerfüllten Zielen der zweiten Welle orientiert, aber die vielfältige Konstituierung gesellschaftlicher Ordnung in den Fokus der Analysen rückt. Zu den althergebrachten Themenfeldern wie Geschlecht und Klasse gesellten sich die Konstruktion und Vielfalt sexueller Orientierung, Geschlechteridentitäten, Ethnizität etc. Außerhalb linksfeministischer und queerer Kreise wurde diese dritte Welle in Deutschland kaum wahrgenommen. Der Diskurs zum Thema Feminismus war geprägt von Alice Schwarzer, der Zeitschrift Emma und schlechterdings von Backlash bewegten Stimmen wie der von Eva Herrmann. Doch in eben jenen Diskurs ist Bewegung gekommen. Lady Betray und Charlotte Roches Buch Feuchtgebiete, die Ansätze der Alpha-Mädchen und der Begriff des Pop-Feminismus haben das feuilletonistische Verständnis vom F-Word gründlich durcheinandergebracht. Wir wollen in dieser Sendung den Begriff Pop-Feminismus genauer unter die Lupe nehmen und haben dazu einige seiner vermeintlichen Vertreterinnen befragt. Im Folgenden kommt deshalb Sonja Eismann, Herausgeberin des Buches Hot Topic, Popfeminismus heute, Meredith Haaf, eine der drei Autorinnen des Buches Wir Alpha-Mädchen, warum Feminismus das Leben schöner macht, sowie zwei Vertreterinnen des Leipziger Projekts Propellers zu Wort und bringen uns ihr Verhältnis zum Popfeminismus und ihre eigene Arbeit näher. Zunächst, weder der Popfeminismus noch die Alpha-Mädchen erfinden den Feminismus neu. Und eine Annäherung an diese Ansätze erfordert nun erst einmal eine begriffliche Annäherung. Pop als Vorsilbe oder nicht, ist zunächst recht schwammig und so ziemlich alles lässt sich mit gutem Willen unter diesem Begriff subsumieren. Sonja Eismann zu ihrem Verständnis von Popfeminismus.
Ich stehe dem Begriff auch relativ kritisch gegenüber. Jetzt hat sich bloß, weil ich eben dauernd darauf angesprochen wurde, für mich schon sowas rauskristallisiert. Das habe ich ja auch schon geschrieben. Und zwar, dass Pop-Feminismus für mich im Idealfall bedeutet die Kritik von Populärkultur mit feministischen Mitteln, weil ja auch die Popkultur zwar immer so als spielerisches Feld dargestellt wird, aber man weiß ja eigentlich, wenn man sich das mal ein bisschen genauer betrachtet, dass das auch so ein hegemoniales, hierarchisches Feld ist wie der Rest der Gesellschaft, dass eben auch gerade dort eine feministische Kritik wichtig ist.
Das kulturkritische Konzept des Popfeminismus ist nun nicht neu. Diverse feministische Bands und Artists, wie beispielsweise Meryl Beth Niska alias Peaches oder das Leipziger Projekt Propellers, betreiben genau das seit Jahren. Auch wenn sie sich nicht explizit auf einen Popfeminismus beziehen. Dazu Nadine von den Propellers.
Eigentlich war unser Ansatz immer, dass wir versuchen, Frauen vor allem einfach ins Licht zu rücken und zu zeigen, dass Frauen präsent sind, also eine Präsenz von Frauen einfach viel mehr zu fördern und zu stärken und einfach auch deutlich zu machen, dass Frauen das genauso gut organisieren können einfach auch, also weil es auch in Leipzig relativ wenig Frauen gibt, die in einer Szene oder in einer Popkultur oder in einer Musikkultur an sich was machen, also es sind schon sehr wenige.
Alpha-Mädchen? Weniger Begriff für einen Ansatz als Selbstbezeichnung der Akteurinnen, wollen ihren Feminismus fit für den Mainstream machen und vor allem in den aktuellen Diskurs intervenieren?
Also auf die Idee gekommen sind wir aus verschiedenen Gründen. Das eine war so diese Demografiedebatte, die ja seit ein paar Jahren lief, also mit Frank Schirmacher und Eva Herrmann und so weiter. Und wir hatten das Gefühl, dass da irgendwie, also es ging die ganze Zeit um junge Frauen, aber junge Frauen selber hatten irgendwie keine Möglichkeit, sich so selbstständig dazu zu äußern. Und das wollten wir ändern. Und über die Auseinandersetzung damit kamen wir dann halt immer mehr dazu, dass wir gesagt haben, es braucht eigentlich so eine Art junge Renaissance im Feminismus. Auf einem, ja, also so in einem bisschen vielleicht mainstreamigeren Bereich, als es bisher so der Fall ist oder war. Und unsere Intention, die dann daraus erwuchs, war eben genau das zu machen, nämlich also so das wieder zu beleben, das Thema, und und irgendwie in die Mainstream-Medien auch wieder reinzutragen.
Während also die Alpha-Mädchen ein auf Breitenwirksamkeit ausgelegtes Konzept fahren, das dafür alle Bereiche des Lebens umfasst, bezieht sich der Pop-Feminismus explizit auf eine popkulturelle Szene als Raum der Dar- und Herstellung von Geschlechterbildern, in die es zu intervenieren gilt. Antje von den Propellers zu ihrer Sicht auf diese Szene.
Ich denke aber auch, dass ganz viele Sachen, die wir wollten, nicht erreicht worden sind. Also es gibt nach wie vor, finde ich, in vielen Bereichen keine Sensibilität dafür. Also dass ganz viele sagen, naja, wo ist denn jetzt das Problem? Die können doch hier auflegen oder die können das doch machen. Und wo so ganz grundlegende strukturelle Hindernisse einfach nicht wahrgenommen werden oder bestimmte Hierarchien einfach nicht gesehen werden und auch so niedergeredet werden. Und das ist halt ganz schwierig, also gerade so informelle Sachen wirklich zu benennen und dagegen auch vorzugehen.
Neben der Gefahr, im männlich dominierten Kulturbetrieb zur Alibi-Veranstaltung zu verkommen, sieht Antje von den Propellers weitere Probleme, die sich beim Popfeminismus als politischem Konzept ergeben können.
Also wenn ich Sonja Eismann richtig verstanden habe, hat sie ja geschrieben in ihrem Buch, dass es darum geht, Popkultur mit feministischen Inhalten zu erschüttern. So ein bisschen die Gefahr dabei sehen wir auch darin, dass es halt zu so ein Plattitüden runtergeht und dass für konkrete Inhalte Pop auch nicht immer so den geeigneten Rahmen bietet. Also das ist einfach so ein bisschen, also dass es irgendwie so Codes gibt oder dass es so an so einer Klamottenkiste hängen bleibt oder dass es einfach an so irgendwelchen Gesten oder Aussagen hängen bleibt und oder sich darauf beschränkt und so konkrete feministische Anliegen da keinen Platz haben. Und da ist sich so ein bisschen die Gefahr bei diesem recht schwammigen Begriff.
Bei allen Unterschieden zwischen den Ansätzen gibt es doch auch gewisse Gemeinsamkeiten. So ist etwa eine gewisse Leichtigkeit, mit der an das Thema herangegangen wird, zwar unterschiedlich ausgeprägt, aber bei beiden vorhanden. Diese Leichtigkeit suggeriert eine leicht verdauliche Variante des Feminismus. Dazu Sonja Eismann.
In meiner Auslegung von Popfeminismus, wobei ich sagen möchte, dass ich mich jetzt selber auch nicht als Popfeministin bezeichne. Das war einfach der Untertitel meines Buches. Also ich bezeichne mich ganz einfach als Feministin, oder wenn, dann würde ich sagen, dass ich am ersten noch der dritten Welle, wenn auch mit Vorbehalten, nahestehe. Aber ich glaube eben nicht, dass Popfeminismus bedeutet, dass da aggressivere Zugänge und ernstere Überlegungen keinen Platz hätten. Also natürlich beschäftigen wir uns in Hot Topic zum Beispiel oder eben auch in der Zeitschrift, die ich bald mit herausgeben werde, im Missy Magazine, natürlich auch mit Kategorien wie Race und Class neben Gender. Und es geht da natürlich auch um diese Intersektionen. Und ich finde das auch sehr schade, wenn man den Begriff dazu missbrauchen würde, dass man sagt, das ist jetzt Feminismus Light.
In Abgrenzung zu den weit verbreiteten und exklusiven Assoziationen zwischen Alice Schwarzer, Männerhass, Sexfeindlichkeit etc. und dem Feminismus wird der Begriff neu konnotiert. Spaß, Lebensfreude, Hipness sind die neuen Schlagwörter. Während aber dem Popfeminismus der Vorsilbe geschuldet, dies in erster Linie unterstellt wird, ist genau das auch ein Anliegen der Alpha-Mädchen. In diesen Kontext einzuordnen ist gewissermaßen auch die Verwendung des Begriffs Mädchen, der gerade wieder Konjunktur zu haben scheint. Verwiesen sei hier auf den Mädchenblog von Sonja Eismann und den Blog Mädchenmannschaft der Alpha-Mädchen. Die Verwendung des Begriffs ist zwar nicht neu, bereits die Riot-Girl-Bewegung bezog sich auf einen Begriff junger Frauen, um ihn neu zu besetzen. Dennoch bietet die pejorativ geprägte Verwendung und die verniedlichende Form des Wortes immer wieder Anlass zur Kritik. Meredith Harf und Sonja Eismann zur Verwendung dieses Begriffes.
Ich glaube, es ist halt so, also das ist ja auch ein bisschen Vorwurf, der auch ein paar Mal gefallen ist, so das Mädchen sei so eine Verniedlichung und ein Mädchen könne man nicht ernst nehmen. Und ich persönlich finde das ehrlich gesagt eigentlich relativ chauvinistisch zu sagen, Mädchen nimmt man nicht ernst, weil wieso sollte man nicht? Also ein Mädchen ist halt einfach nur eine junge Frau und insofern, und ich glaube sozusagen das Wort Mädchen ist einfach, erstens ist es sprachlich noch ein bisschen hübscher irgendwie, so, also wenn man halt mit Sprache arbeitet, als Frau, also es gibt irgendwie so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, es ist einfach, gibt vielleicht mehr Rhythmus oder so, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, soll auch so eine gewisse Leichtigkeit vielleicht. Wenn man Mädchen sagt, dann hat das so ein bisschen was Leichtes und was vielleicht auch ein bisschen Unbeschwertes oder so. Und das sind ja Eigenschaften, die nicht per se schlecht sind.
Der Begriff Mädchen hat ja schon so eine spezifische Geschichte, die auch immer mit der US-amerikanischen Geschichte von Umdeutung verbunden ist. Gab es ja eben auch in der Riot Girl-Bewegung diese Ansätze, sowas wie Bitch oder Schlampe eben, für sich positiv neu zu besetzen. Aber es stimmt natürlich, dass da dann auch so eine gewisse Kindlichkeit damit verbunden ist, die natürlich auch immer was mit dem Bild von Frauen als nicht so ganz ernst zu nehmen zu tun hat. Und es gibt natürlich auch eine starke Sexualisierung des Begriffs. Und ich denke, wenn man das irgendwie als persönliches Empowerment begreift, Mädchen zu sein und nicht Frau sein zu wollen, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich selber finde die Strategie jetzt nicht mehr so wahnsinnig effektiv und gehe mit dem Begriff jetzt eben auch aufgrund meines eigenen Alters einfach ein bisschen anders um.
Gerade auch in dem Buch Wir Alpha-Mädchen spielt ein bestimmter Begriff der Sexiness eine Rolle. Neben der bereits genannten Abgrenzung zu einer unterstellten Sexfeindlichkeit von Feministinnen wird sich auch an einer Umdeutung der Zuschreibung sexy versucht.
Also gut, ich meine, irgendwie leben wir ja in einer Gesellschaft, wo diese Themen extrem wichtig sind. Und wir haben halt irgendwie festgestellt, so das muss man dann halt auch thematisieren und man muss halt mit den Vorurteilen, die es gibt, muss man halt erstmal umgehen und die halt so zertrümmern, ja, und ich meine, da steht nirgendwo drin so, ja, du kannst Feministin und auch sexy sein oder so, oder hier zeigen wir dir, wie du sexy bist, obwohl du eine Meinung hast oder sowas, sondern wenn, dann sagen wir halt so, es ist sexy, eine Meinung zu haben, und das ist aber das ist, glaube ich, eine Botschaft, die gerade bei, wenn man jetzt irgendwie bei unter 20-Jährigen irgendwie, das tut denen vielleicht gar nicht so schlecht, das einfach mal so zu sagen. Wenn man mit Frauen spricht, den meisten Frauen ist es halt einfach mal nicht egal. Und den meisten Männern auch nicht. Also das Thema jetzt Attraktivität oder Sexualität. Und deswegen haben wir uns halt auch entschieden, das so offensiv irgendwie zu formulieren und zu sagen so, hallo, das hier ist keine irgendwie sexfeindliche Sache, im Gegenteil. Und es ist null normativ irgendwie eine Forderung, seid alle sexy, wenn ihr schon Feministinnen seid. Und es müssen auch nicht alle Spaß haben.
Es scheint auch, als gäbe es durchaus Erwartungen an das, was als sexy wahrgenommen werden will oder soll. So heißt es in der auf mädchenmannschaft.net nachzulesenden Einleitung zu Wir Alpha-Mädchen: Männer, die selbstbewusst neue Rollen ausprobieren, sind sehr sexy. Und auf Seite 66 ist ein Kapitel mit Feminismus macht sexy überschrieben. Seit dem Third Wave Feminism Anfang der 90er Jahre hielt verstärkt die Auffassung vom Geschlecht als gesellschaftliches Konstrukt Einzug in die feministische Theorie. Aus dieser Analyse entwickelten sich dekonstruktivistische Ansätze und die Queer-Bewegung. Die Suche nach einer weiblichen Identität wurde obsolet. Der Umgang mit dem Thema Geschlechterkonstruktion zählt zu den auffälligen Unterschieden zwischen dem Ansatz des Popfeminismus und den Ansichten der Alpha-Mädchen. Das Aufbrechen des popkulturellen Alltags mit dem Spielen von Geschlechteridentitäten und Klischees ist recht gut zu bewerkstelligen. Dementsprechend ist hier schnell ein feministisches Aktionsfeld hergestellt und Dekonstruktion von Geschlecht als probates Mittel gefunden. Anders verhält es sich bei den Akteurinnen um Meredith Haaf.
Wir haben uns damit beschäftigt und wir haben aber, wie man bei dem Buch vielleicht merkt, einen relativ pragmatischen Geschlechterbegriff ja auch. Und zwar genau deswegen, weil wir gesagt haben, also es ist schon das Geschlecht wahnsinnig oft dekonstruiert worden und das ist auch irgendwie gut so und das ist auch wichtig. Aber was wir wollten, ist, wir wollten viele Leute erreichen. Und wir wollten auch Leute erreichen, die sich genau eben nicht für sowas interessieren. Und das sind halt auch sehr, sehr viele. Und die damit vielleicht auch irgendwie nichts anfangen können, weil sie sich relativ irgendwie im Klaren sind darüber, so ich bin eine Frau und man musste das auch irgendwie eingrenzen. Also wir haben viele Sachen ja nicht mit drin, wo wir halt gesagt haben, okay, das würde jetzt irgendwie das die Struktur wieder sprengen. Deswegen haben wir halt eben versucht, ein Buch zu machen, was von Leuten gelesen werden kann, die eben bisher keine Erfahrung mit feministischer Theorie haben.
Und so steht es dann auch in der Einleitung zu ihrem Buch geschrieben. Weil sich der neue Feminismus grundsätzlich gegen jedes Geschlechtervorurteil richtet, kämpft er automatisch für die Männer mit. Und die lassen sich leicht dafür begeistern, dem dumpfen, rülpsenden, sexgierigen Klischee des Mannes etwas entgegenzusetzen. Zitat Ende. Und weiter auf Seite 68. Unsere Unterleiber sind nun einmal Teil unserer Identität. So bleibt das binäre System der Geschlechter unangetastet und die Opposition Frau-Mann wird lediglich durch eine Kooperation ersetzt. Neben der Dekonstruktion des Geschlechts findet auch eine Kritik an Heteronormativität keine Erwähnung. Verteidigen lässt sich dieser Mangel mit dem deutlich formulierten Hinweis auf eine subjektiv geprägte Herangehensweise an das Thema Feminismus. Denn auch wenn dabei notwendigerweise Dinge auf der Strecke bleiben, ist bei einem Thema, bei dem es gerade auch auf die eigene Erfahrung der Lebenswelt und die Wahrnehmung von Missständen ankommt, die persönliche Sichtweise die, die das Problem am deutlichsten werden lässt.
Das ist mit Absicht so, dass die Autorinnen so einen eher persönlichen Zugang gewählt haben. Das habe ich ihnen auch nahegelegt. Und es kommt einfach daher, dass ich so eine Form von Text wählen wollte für Hot Topic, den es meiner Meinung nach jetzt im deutschen Sprachraum noch nicht so wirklich gab. Ich kenne das eher aus dem anglophonen Sprachraum. Das ist auch so was sehr Typisches für den Third Wave Feminism, dass man eben vom persönlichen Erleben halt von der privaten Mikropolitik ins gesamtgesellschaftliche Große und Ganze geht und dass man eben aus dem, was man eben auf so einem Mikrolevel im Alltag erlebt, dass man da draus dann irgendwie so eine Form von Politik und vielleicht auch Theorie ableitet.
Den Umständen ist es geschuldet, dass eine feministische Kritik der Gesellschaft nach unserer Auffassung nicht ohne eine Kritik des Kapitalismus auskommt. Die Trennung der Produktions- und Reproduktionssphäre und ihre gegenseitige Abhängigkeit zementiert ein binäres Geschlechtersystem und forciert normierte Lebensentwürfe. Und weil der Feminismus häufig aus einem linken Spektrum kommt, muss er sich stets dem kritischen Blick der Kapitalismuskritikerinnen stellen. Die mangelnde Kapitalismuskritik wird sowohl dem Popfeminismus als auch den Alpha-Mädchen vorgeworfen. Dazu noch einmal Sonja Eismann.
Natürlich gab es auch immer oft eben von linker und muss man auch sagen häufig männlicher Seite den Vorwurf der mangelnden kapitalismuskritischen Dimension. Ja, ich denke, bei mir läuft der Vorwurf ziemlich ins Leere, weil ich diese Kategorien, habe ich auch schon angesprochen, denke ich natürlich immer mit und in meiner Vorstellung ist Feminismus als emanzipatorische Bewegung natürlich immer auch kapitalismuskritisch, also und eben auch Teil einer linken Bewegung. Und ich finde auch, dass man diese Kategorien immer zusammendenken müsste oder muss. Und wo das nicht passiert, ärgere ich mich selber auch immer ziemlich.
Demgegenüber stehen die Alpha-Mädchen, die eher eine pragmatische Kritik, eben im Sinne eines Gleichstellungsfeminismus, üben.
Im Prinzip ist es so, wir haben halt gesagt, was wir gerne wollen, ist, wir wollen halt Frauen erstmal für dieses Thema interessieren. Und wenn wir sozusagen mit einer Grundsatzkritik der Verhältnisse anfangen, dann erreichen wir möglicherweise einfach nicht so viele Leute. Und dass der nächste Schritt sein kann, zu sagen, so, okay, das Problem ist eigentlich das System, mit Sicherheit, ja, also der Schritt, der kommt dann auch. Aber in diesem Fall ist es halt ein sehr an den Verhältnissen irgendwie sich orientierendes Buch.
Nun ist es aber eine Sache, den Feminismus massentauglich zu formulieren und auf Schieflagen, beispielsweise in Sachen Entlohnung, hinzuweisen. Eine andere ist es aber, sogenannte weibliche Vorzüge, um der Karriere willen ins Feld zu führen. So heißt es im Abschnitt Frauenfeindliche Unternehmenskultur in Wir Alpha-Mädchen. Es ist erstaunlich, wie wenig sich deutsche Unternehmen um weibliche Kompetenz an den entscheidenden Stellen bemühen. Denn 4 von 5 Dingen, die über deutsche Ladentische gehen, werden von uns Frauen gekauft. Zitat Ende. Und später im gleichen Absatz: Chefinnen sind laut Statistik, die vereinzelte Erfahrungen mit kratzbürstigen weiblichen Vorgesetzten ausblendet, ein Traum. Teamorientiert, inspirierend, kooperationsfähig. Zitat Ende. Die Nähe der Alpha-Mädchen zu den gegebenen Umständen wird in einem weiteren Zitat besonders deutlich. Frauen haben immer dann die besten Chancen und Gehälter, wenn sie ausschließlich nach Leistung bezahlt werden, wie es zum Beispiel oft in Unternehmensberatungen oder auch in der Finanzbranche üblich ist. Dort muss jeder seine Leistung nachweisen. Dieser Wettbewerb fördert die Frauen nicht nur in Bezug auf ihr Gehalt, sondern auch auf ihr Selbstbewusstsein. Zitat Ende. An diesem Punkt wendet sich die legitime Einschränkung auf die Perspektive der eigenen Position gegen all jene, die bei dem ganzen Leistungskram nicht mitmachen wollen oder können. Ein prekäres Arbeitsverhältnis wird zum feministischen Ideal, wenn du es nur drauf hast. Abschließend gilt es zu konstatieren: Auch wenn die beiden in diesem Beitrag behandelten Konzepte den Feminismus nicht mit ganz neuen Inhalten füllen, zu dem, was sie erreicht haben, kann man sie nur beglückwünschen. Sowohl die Alpha-Mädchen als auch das Buch Hot Topic haben es geschafft, Feminismus wieder auf die Tagesordnung zu setzen und gewissermaßen in breiteren Kreisen diskutierbar zu machen. Auch wenn es Punkte gibt, an denen der eine oder die andere Feministin andere Vorstellungen vom Feminismus als emanzipatorische Bewegung hat, eine Daseinsberechtigung hat der aktuelle Diskurs allemal.
Das war unser Beitrag zum Thema Popfeminismus, und Sonja Eismann hatte ja erwähnt, das sogenannte Missy Magazine, das ist ein Magazin über, wie sie schreiben, coole Frauen, Popkultur, Politik und Style mit einer feministischen Haltung, und das wird ab Oktober erscheinen. Ihr könnt ja einfach mal nachgucken, die Seite ist Missy, also mit Y-Magazine.de, und ja, dort erfahrt ihr dann Näheres. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview zum Rock am Kreuz in Reutnitz.
Am 13. September 2008 ist es wieder soweit. Rock am Kreuz ist back. Und nicht nur back, sondern vor allen Dingen on Tour. On Tour in Reutnitz. Um Näheres über Rock am Kreuz on Tour zu erfahren und auch für diejenigen, die nicht wissen, was Rock am Kreuz überhaupt ist und warum Rock am Kreuz nun nicht mehr am Konnewitzer Kreuz, sondern in Reutnitz stattfindet, wollen wir bei einem Mitinitiator von Rock am Kreuz on Tour einmal genauer nachfragen. Ich sitze jetzt hier mit Robert, einem Mitinitiator von Rock am Kreuz on Tour, und möchte gerne von Robert einmal wissen, was Rock am Kreuz eigentlich ist, welches Konzept dahinter steckt und welche Idee und ja.
Ja, das Rock am Kreuz on Tour orientiert sich an dem Konzept von den anderen Rock am Kreuz Kundgebungen, die im Jahr 2005 und 2006 stattgefunden haben. Jeweils vor den Nazi-Aufmärschen am 1. Mai. Der erste Unterschied zu damals ist, dass es nicht in Konnewitz stattfinden wird, am Konnewitzer Kreuz, sondern diesmal wird es in Reutnitz stattfinden, im Lene-Vogt-Park. Der zweite wesentliche Unterschied wird sein, dass es keinen Anlass seitens der Nazis gibt, dass diese Kundgebung durchgeführt wird, sondern sie soll mehr als Darstellungsplattform für linksradikale oder linke Gruppen in Leipzig gelten. Wir hoffen uns aus dem Konzept, also einer eher kulturellen Kundgebung, auf der viele Acts auftreten werden, auch ein anderes Umfeld zu erreichen, was sozusagen andere Kundgebungen oder Demonstrationen von linksradikalen Gruppen nicht erreichen würden und sozusagen die Leute für unsere Inhalte zu interessieren.
Nochmal als Nachfrage für diejenigen unter uns, die vielleicht nicht wissen, warum das Rock am Kreuz jetzt on Tour in Reutnitz ist. Kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, warum ihr die Notwendigkeit gesehen habt, dieses Konzept des Rock am Kreuzes nach Reutnitz zu tragen?
Ja, einigen wird Reutnitz noch aus der Situation vom letzten Jahr bekannt sein oder Anfang diesen Jahres. Die Nazis waren sehr aktiv in dem Stadtteil. Und als Reaktion darauf gab es dann am 1. März eine Antifa-Demo in dem Stadtteil. Nach den Reaktionen von Seiten von organisierten Antifa-Strukturen und Zivilgesellschaft denken wahrscheinlich viele, dass das Problem sozusagen vom Tisch wäre. Dem ist aber keineswegs so, wie man letztes Wochenende erst gesehen hat. Da wurde das neu gegründete Ladenprojekt Atari von Nazis angegriffen in der Nacht und versucht zu stürmen. Und aus unserer Sicht hat sich seitens der Nazi-Situation recht wenig geändert in Reutnitz, ähnlich wie in ganz Leipzig. Und wir wollen wiederum darauf aufmerksam machen. Aber viel wichtiger ist es uns, die entstandenen linken Strukturen wie das eben genannte Atari-Ladenprojekt zu unterstützen.
Und was genau erwartet die Besucherin dort vor Ort?
Also die Kundgebung am 13.09. wird im Lene-Vogt-Park stattfinden. Das ist Reutnitz oder Zentrum Ost. Und sie wird schon am frühen Nachmittag beginnen und wird bis abends gehen. Es werden mehrere Acts auftreten, so zum Beispiel die Hardcore-Band Commander Control, dann Nicotine, Lia One, Gladbeck City Bombing und als Headliner Heimatglück. Inhaltlich wird das Programm von Leipziger linksradikalen Gruppen gefüllt werden, vor allem in Form von Redebeiträgen, aber es wird voraussichtlich auch mehrere Infostände geben, an denen sich die Besucherinnen aktuelles Material abholen können.
Vielen Dank, Robert, für das Gespräch und die Informationen. Und da bleibt mir am Schluss nur zu sagen, kommt zahlreich am 13.09. zu Rock am Kreuz on Tour in den Lene-Vogt-Park nach Reutnitz.
Eine Stunde Radio Island nähert sich schon jetzt wieder dem Ende. Da wir alle noch ein bisschen Urlaub machen wollen, werden wir also im nächsten Monat aus dem Urlaub berichten. Es wird ein kleines Reisetagebuch geben. Seid gespannt. Wir hören uns in 4 Wochen wieder. Tschüss, sagt Radio Island. Und als krönender Abschluss jetzt noch die Lassie Singers mit Männliche Mitmenschen.